Eine kleine Stadt zwischen Hamburg und Bremen. In dieser kleinen Stadt Sittensen war in der Lutherkirche ein Religionsgespräch. Ich persönlich meine, dass dieses Religionsgespräch eine viel gewaltigere Bedeutung hat als etwa das Religionsgespräch zwischen Luther und Zwingli in Marburg. Wenn mich mein Gedächtnis nicht im Stich lässt, war es 1529. Damals hat Luther mit einer weißen Kreide auf die Tischplatte geschrieben, hoc est. Es ging damals um einen Abendmahlstreit. Zwingli, der Schweizer, sagte, hoc est bedeutet, das bedeutet mein Leib. Und Luther sagte, nein, es heißt, das ist mein Leib. Im Abendmahlstreit zwischen Luther und Zwingli ging es um diese Position, hoc est. Heißt das, das bedeutet, oder heißt es, das ist mein Leib? Und nun hat jetzt im letzten Oktober in Sittensen auch ein Religionsgespräch stattgefunden. Ein Religionsgespräch zwischen Professor Künet, Theologieprofessor in Erlangen, und Professor Fuchs, Theologieprofessor und Nachfolger von Professor Bultmann in Marburg. Ich selber habe auch eine Einladung erhalten zu diesem Religionsgespräch, aber der Weg war mir zu weit. 1200 Kilometer hin und zurück. Die Kirche in Sittensen war mit 1200 Menschen überfüllt. Einige hundert waren noch im Gemeindesaal, denn die Diskussion wurde übertragen ins Gemeindehaus. Das Religionsgespräch wurde geleitet von Professor Lilie, vom Landesbischof Lilie. Einer der Schwerpunkte dieses Religionsgespräches war die Tatsache der Auferstehung Jesu Christi. Die Auferstehung Jesu Christi, also die leibliche Auferstehung dieses Mannes Jesus von Nazareth, der Gottes Sohn war, die wird ja von der modernen Theologie geleugnet. Sie sagen, Jesus von Nazareth ist nicht auferstanden. Das hätte später die christliche Gemeinde aufgebracht. Das wäre also nur Theologie der späteren Gemeinde Jesu. Das wäre kein geschichtliches Ereignis. Das war einer der Schwerpunkte bei diesem Religionsgespräch in Sittensen. Und Professor Fuchs von Marburg hat diese Theologie Bultmanns vertreten. Professor Künet widersprach. Aber ehe Professor Künet ausholen konnte zu seinen Gegenargumenten, da stand diese Menge, diese Gemeinde von 1200 Menschen in der Kirche spontan auf, ohne jede Aufforderung. Sie unterbrachen das Religionsgespräch und sangen das Lied, Christ ist erstanden von der Matte alle. Des sollen wir alle froh sein. Christ will unser Trost sein. Kyrie eleis. Sie können begreifen, was das für ein Zeugnis war. Da steht ein Professor der Theologie und vertritt den Gedanken, dass Jesus von Nazareth nicht auferstanden ist. Und 1200 Menschen geben die Antwort, Christ ist erstanden. Das war ein Zeugnis. Das war ein Bekenntnis. Und darum sage ich, dieses Religionsgespräch in Sittensen am 12. Oktober 1964 war eigentlich gewaltiger als das Religionsgespräch zwischen Luther und Zwingli in Marburg, wo es nur um eine verschiedene Auslegung dieses Ausdrucks ging, hoc est. Und nun fragen wir uns, besteht dieser Siegesjubel, Christ ist erstanden, zu Recht? Ist Christus auferstanden? Hat er den Sieg über den Tod errungen? Oder hat nicht hier ein Schwärmer seinem sentimentalen Gefühl Ausdruck gegeben? Ist dieser Jubel, dieser Siegesjubel über den Tod nicht der rührselige Erguss eines poetisch veranlagten Menschen? Hat sich hier nicht ein wirklichkeitsfremder Mensch in etwas hineingesteigert, um über den toten Punkt seines Lebens hinwegzukommen? Fragen wir ruhig, ohne Angst. Wir Menschen des 20. Jahrhunderts sind ja so abgebrüht, vom Alltagskampf so mitgenommen, dass wir für Phantastereien keinen Platz haben. Machen wir ruhig die Augen auf und vergleichen diesen Siegesjubel über den Tod mit der Wirklichkeit, die uns umgibt, um festzustellen, ob dieser Siegesjubel berechtigt ist. Lassen Sie mich zunächst eine ganz kleine Episode aus meiner Schulzeit erzählen. Eines Tages kam unser Zeichenlehrer in den Zeichenunterricht. Er hatte eine Mappe unter dem Arm mit vielen Aquarells, Federzeichnungen, Skizzen. Er teilte aus und sagt, bitte, sucht euch was aus. Es soll jeder etwas kopieren. Nun, ich hatte damals als Schüler viel Freude an Federzeichnungen und darum habe ich mir zwei Federzeichnungen ausgesucht. Es waren zwei Federzeichnungen von Alfred Rethel. Die erste Federzeichnung, die ich kopierte, stellte einen Tanzsaal dar. Im Vordergrund sieht man maskierte Menschen der Faschingszeit. Auf dem Podium steht der Tod mit einer Mönchkutte bekleidet und mit zwei langen Röhrenknochen spielt er zum Tanz auf. Im Hintergrund dieses Tanzsaales sitzt eine Frau mit einer Pestgeißel in der Hand. Diese Frau stellte die Pest dar. Und dann sieht man, wie unter den maskierten Menschen eine Panik ausbricht, weil einige von der Pest erreicht, angesteckt auf den Boden fallen. Die Musikanten packen ihre Instrumente und die Maskierten versuchen, den Ausgang zu erreichen. Also ein Chaos. Die Pest und der Tod halten reiche Ernte. Alfred Rethel schrieb unter dieses Bild: Der Tod als Bürger. Und diese Federzeichnung habe ich als erste kopiert, weil das Motiv mich ansprach. Es war damals Faschingszeit, genau wie jetzt. Spricht ein solches Bild nicht eine andere Sprache? Wir haben vorhin von diesem gewaltigen Bekenntnis der Gemeinde in der lutherischen Kirche in Sittensen gehört. Christ ist erstanden von der Matter alle. Das sollen wir alle froh sein. Diese Fröhlichkeit über den Sieg Jesu über die Macht des Todes. Und nun dieses Bild aus der Wirklichkeit genommen. Der Tod als Würger. Wie finden wir uns bei diesem Gegensatz zurecht? Lassen wir die Frage noch ruhig einmal offen. Vielleicht werden manche mir entgegenhalten, dieses Bild von Alfred Redl mit der Vorherrschaft der Pest hat heute seine Furchtbarkeit eingebüßt. Denn dank der medizinischen Wissenschaft ist die Pest heute in Europa überwunden. Es gibt in der Gegenwart nicht einen einzigen Pestkranken in ganz Deutschland. Und früher sind Hunderttausende daran gestorben. Vielleicht sagen wir, warum wollen wir das Sterben mit so düsteren Bildern dem Menschen vergällen und madig machen? Ich nehme den Einwand gern an. Ich stelle aber die Gegenfrage: Hat der Tod wirklich sein Grauen eingebüßt? Ich habe in meinem Leben Bilder des Grauens zu sehen bekommen. Ich könnte Ihnen jetzt erzählen, wie dort in der Danziger Bucht deutsche Soldaten Januar 45 eingeschlossen waren und dieser riesige Flüchtlingsstrom, Dinge, die ich miterlebt habe, aber die Bilder sind schon so weit weg, liegen schon wieder 20 Jahre hinter uns, dass wir dagegen abgestumpft sind. Aber lassen Sie mich ein anderes Bild bringen, das ich erst vor 2 Jahren erlebt habe. Und zwar bei dem Besuch von Kalkutta in Indien. Ich habe 2-mal Indien bereist. 1962 und 1963. Ich habe die Großstädte und das Hinterland besucht. Kalkutta und Madras und Bombay und Delhi und wie diese Städte alle heißen. Den schrecklichsten Eindruck nahm ich in Kalkutta mit. Eine 3-Millionen-Stadt. Wenn man vom Flugplatz mit dem Bus der Fluggesellschaft zur Stadt fährt, da bekommt man schon die ersten Bilder zu sehen, dass es einem schier übel wird. Da liegen verhungerte Hunde mit aufgeblähten Hungerbäuchen an der Straße. Niemand räumt sie weg. Da liegen Kühe, die am Verenden sind, auch am Verhungern. Die Kühe sind ja in Indien heilige Tiere. Sie dürfen nicht geschlachtet werden. Sie müssen alle eines natürlichen Todes sterben. Und in den Großstädten sterben sie vor Hunger. Da gibt es inmitten der Stadt Kühe. Sie stören den Verkehr. Aber niemand darf sie wegjagen. Der Autofahrer muss anhalten, bis es der Kuh beliebt, aus dem Weg zu gehen. Kühe, die noch nie in ihrem Leben einen grünen Grashalm gesehen haben. Sie leben von dem Unrat, von dem Abfall, der auf die Straße geworfen wird. Das ist aber noch lange nicht das Schlimmste. Ich habe diese Elendskreaturen fotografiert. Ich könnte Ihnen die Bilder darüber zeigen. Das Schrecklichste war das Bild der hungernden Menschen. Man hat mir geraten, fang nicht damit an, Almosen zu geben. Die Bettler bringen dich um. Aber gehen Sie einmal an den Kindern vorbei, die so abgemergelt sind, dass sie kaum noch auf ihren Beinen stehen können. Gehen Sie da vorbei, wenn Sie das fertig bringen. Fangen Sie aber an, den Kindern etwas zu geben, sind Sie im Handumdrehen von 30, 50, 80 Bettler umringt. Und Sie kommen aus dieser Menge der Bettler nicht mehr raus. Sie sind in der Gefahr, ihr ganzes Reisegeld wegzugeben. Die Bettler nehmen eine drohende Haltung an. Ich habe nur mich dadurch entziehen können. Ich habe einem Inder Geld gegeben und gesagt, bitte verteile das. Und in dem Augenblick der Geldverteilung versuchte ich, in ein Taxi zu kommen. Und dann stellten sich die Bettler vor das Auto und ließen mich nicht anfahren. Sie hielten die Türen fest. Das ist aber noch alles nicht das Schlimmste. Es geht immer, wird auch immer schlimmer. Ich war in Kalkutta im Armenviertel an der sogenannten Riverside. Da liegen morgens die halb verhungerten Bettler und sind nicht mehr in der Lage aufzustehen. Sie decken sich mit einem Sack zu. Sie warten, bis irgendjemand vorbeikommt und ihnen vielleicht etwas Essbares zusteckt. Sie sind zu schwach zum Betteln. Und dann kommt der Tag, wo sie tatsächlich ihren letzten Atemzug tun. Und dann fährt die Polizei bei aufgehender Sonne mit Lastwagen herum und wirft diese verhungerten Bettler auf den Lastwagen und transportiert sie ab. Und das alles müssen sie mit ansehen. Das muss man über sich ergehen lassen. Ich kann Ihnen sagen, ich habe schier als Gemütskranker Kalkutta verlassen. Und als ich später, ein paar Tage später in Madras bei meinen Freunden ankam, da war ich noch erledigt von dem, was ich in Kalkutta gesehen hatte. Ich habe diesem Freund gesagt, ich bin gemütskrank geworden über diesen Jammer, über diesem Elend, über diesem Hunger, über diesen ausgemergelten Gestalten, über diesen Grauen des Todes. Menschen, die an der Straße geboren werden und Menschen, die an der Straße sterben. Menschen, die nie ein Dach über dem Kopf hatten. Das ist etwas vom Grauen des Todes. Und Sie mögen mir nun wiederum entgegenhalten, warum zeichnest du so grauenvolle Bilder? Ja, weiß denn jemand von uns, was Sterben bedeutet? Keiner von uns hat's doch mitgemacht. Auch wenn wir 10-mal oder 50-mal an Sterbebetten gestanden haben. Vielleicht hält man mir entgegen, das Sterben ist doch einfach ein biologischer Ablauf, wie ihn alles Leben erlebt. Die Blume blüht, wird eines Tages achtlos von der Menschenhand gerupft oder mit dem Fuß zertreten. Es liegt im Wesen der Natur. Oder die Antilope im Grasland in Afrika, sie wird vom Löwen geschlagen, bricht keuchend zusammen und verendet unter den Pranken dieses Raubtieres. Das ist doch ein naturgemäßes Werden und Vergehen. An diesem Rhythmus ist doch nichts zu ändern. Warum diesen ewigen Wechsel von Geburt und Tod, von Werden und Vergehen mit so dunklen Gedanken verdüstern und umgeben? So mag man mir von biologischer Warte aus entgegenhalten, aber ich bin damit noch nicht fertig. war das wirklich ein biologischer Ablauf, als Jesus in Gethsemane kämpfte und rang, dass ihm der Schweiß wie Blutstropfen von der Stirn fiel? War das ein biologischer Ablauf, als Jesus am Kreuz von Golgatha ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Können wir etwa eine Mutter, die am Sterbebett ihres Lieblinges wartet, auf den letzten Atemzug, damit trösten, dass wir sagen, nun ja, wir kommen alle einmal an die Reihe? Können wir eine Braut, die am nächsten Tag heiraten will und am Tag zuvor den tödlichen Unglücksfall ihres Verlobten miterleben muss, können wir die damit trösten, dass wir ihr sagen, ja, du kommst ja auch einmal an die Reihe? Ihr lieben Freunde, auf diese Weise überwinden wir das Grauen des Todes nicht. Das Sterben ist und bleibt ein dunkles Ereignis. Für uns Menschen eine unheimliche Angelegenheit. Es liegt nun tatsächlich ein Bann der Finsternis über dem menschlichen Leben. Die Männer der Bibel wussten etwas von diesem Bann der Finsternis und des Todes. Jesaja sagte, siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Ein dunkles Geschick, die dunkle Macht des Todes liegt über dem menschlichen Geschehen. Und das kann man nicht biologisch wegdeuten, das kann man nicht geistreich wegphilosophieren. Wir sind alle diesem dunklen, unheimlichen Geschick des Todes ausgeliefert. Mit jedem Tag, mit jeder Stunde kommt es auf uns zu. Finsternis über der Menschheit. Vielleicht hat das die Natur viel besser verstanden, damals beim Sterben Jesu, als all die Priester, die um ihn herum standen. Beim Sterben Jesu heißt es, dass eine Finsternis über das ganze Land sich ausbreitete von der 6. bis zur 9. Stunde. Die Natur hat verstanden, was da vor sich ging. Finsternis, Dunkelheit über dem sterbenden Jesus. Finsternis und Dunkel über dem Sterben von uns Menschen. Der französische Kardinal Mazarin hat auf seinem Sterbebett ausgerufen, du, meine arme Seele, wohin gehst du? Was wird aus dir? Und der englische Philosoph und Publizist und Historiker Thomas Hobbes hat in der Sterbestunde ausgerufen, ich bin dabei, einen Sprung ins Finstere zu tun. Der Sprung ins Finstere, das ist das Gesetz des Todes. Der Tod der Sünde sollt, sagt Paulus im Römerbrief. Und manchmal kann man als Seelsorger, wenn man gerufen wird, etwas vom Grauen des Todes mitbekommen. In der Schweiz hat mir ein Mann das Sterben seines Schwiegervaters geschildert. Der Schwiegervater war ein ganz berüchtigter Besprecher. Ein Mann, mit dem ich sehr viel zu tun bekam. Der hat kranke Menschen geheilt, kranke Tiere durch Zauberei. Nun kam's mit diesem Besprecher zu Ende. Er hielt's nicht mehr im Bett aus. Er lag unter dem Bett. Tage und Nächte hat er gewimmert, geschrien, in seiner Angst um Hilfe gerufen. Die Angehörigen wollten ihn unter dem Bett vorziehen. Und er hat sich an den hinteren Bettbeinen verkrallt und festgehalten. Die brachten den Sterbenden gar nicht unterm Bett vor. Es ging tagelang so. Sogar die Nachbarn hörten sein Geschrei. Die schwarzen Kerle kommen. Sie binden mich mit Ketten. Sie reißen mich in den Abgrund. So helft mir doch. So helft mir doch. In dieser Verzweiflung ging dieser Zauberer und Magier und Besprecher in die Ewigkeit. Das ist das Grauen des Todes. Finsternis und Dunkel bedecken die Menschheit. Ist das aber alles, was die Heilige Schrift uns zu sagen hat? Ist das letzte Wort Gottes über unserem Leben, dass der Tod der Sünde Sold ist? Und dass wir Menschen alle der Macht des Todes ausgeliefert und preisgegeben sind? Hören wir einmal, was Jesaja weiter sagt. Finsternis bedeckt das Erdreich und Dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Der Wechsel von der Finsternis zum Licht. Ich bin kein Wortglauber. Ich liebe das nicht, dass man biblische Worte presst, bis man etwas findet. Aber in diesem Fall bedeutet das Wort aber die große und gewaltige Wende. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit geht auf über dir. Wir haben in der Heiligen Schrift oft diesen Wechsel von der Finsternis zum Licht. Wir finden das in vielen Variationen. Das beginnt schon bei der Schöpfung. Es war finster auf der Tiefe. Heißt auf der ersten Seite der Bibel. Und Gott sprach, es werde Licht. Da haben wir diese große Wende von der Finsternis, vom Chaos zum Licht der Schöpfung, hervorgerufen durch Gottes Hand und Tat. Wir haben diesen Wechsel hier bei Jesaja. Finsternis über den Menschen, aber die Herrlichkeit des Herrn geht auf. Wir haben es in manchen Aussagen der Heiligen Schrift. So ich im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Oder denken Sie an diesen großen Gegensatz in der Theologie des Apostels Johannes. Finsternis und Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis. Oder denken Sie an das Kreuzesgeschehen. Finsternis bedecke das Land von der 6. bis 9. Stunde. Und 3 Tage später hieß es, da die Sonne aufging, da fanden die Jünger und die Frauen das Grab leer, weil der Sohn Gottes über den Tod triumphiert hat. Das ist der große Wendepunkt. Nicht die Angst hat das letzte Wort. Nicht das Grauen des Todes. Nicht die Finsternis sind das Letzte über unserem Leben. Nein, es gibt eine große Wende. Einen Sieg Jesu über das Grauen des Todes. Jesaja im Alten Bund sagt in Kapitel 25, Vers 8, es wird einer kommen, der den Tod verschlingen wird ewiglich. Es heißt dort in der hebräischen Sprache, Bila Hamavet Lanetzach. Es kommt einer, der wird den Tod verschlingen. Jesaja sagte das aus im Blick auf die Zukunft. Und Paulus konnte das sagen im Blick auf die Vergangenheit. Der Tod ist verschlungen zum Sieg. Paulus gebraucht den gleichen Ausdruck wie Jesaja. Jesaja im Blick auf die Zukunft, Paulus im Blick auf die Vergangenheit. Die große Wende ist bereits da. Die Finsternis überwältigt durch den Sieg Jesu. Ich habe vorhin den Apostel Johannes zitiert. Es gibt in Johannes 1 ein wunderbares Wort. Hermann Menge hat es schöner übersetzt als Luther. Es heißt in Johannes 1, Vers 5, das Licht scheint in die Finsternis hinein. Und die Finsternis konnte das Licht nicht überwältigen. Damit haben wir diesen Sieg Jesu. Das Licht, das triumphiert über die Finsternis. Mir fällt gerade ein ganz kleines Gleichnis ein. Ich war ja im letzten Krieg Flieger und man konnte von 5000 und 6000 Meter Höhe oft sehen, wenn ein einziges Haus in einer Stadt nicht verdunkelt war. Ich habe das nach dem Krieg meiner Frau erzählt, dass man aus 6000 Meter Höhe sieht, wenn ein Fenster erleuchtet ist. Das hat sie mir nicht abgenommen. Das konnte sie nicht begreifen. 6000 Meter Höhe, soll man ein Fenster sehen, wo das Licht brennt. Wir sind jetzt vor 3 Wochen in der Nacht von Frankfurt nach Afrika geflogen. Ein Nachtflug von 8 Stunden. Und meine Frau saß die halbe Nacht am Fenster und guckte runter. Wie die Dörfer da kamen mit ihren Lichtern und die Städte mit ihren Lichtern, dann sagt sie, das sieht man ja tatsächlich. Sie sagte, wenn da unten einer Zigarette anzündet, das sieht man ja. Sie konnte das gar nicht begreifen, dass ein kleines Licht diese riesige Fülle der Nacht durchdringt. Seltsam. Ein Kerzenlicht, das einige tausend Meter höher zu sehen ist. Das Licht hat eine ungeheure Gewalt. Man meint, der ganze Himmel in seiner Finsternis müsste das Licht verschlucken. Es ist nicht so. Das Licht scheint in die Finsternis hinein. Und die Finsternis kann es nicht verschlucken. Die Finsternis kann es nicht verschlingen. Das wusste Jesaja. Und das hat auch Paulus erlebt. Der Sieg ist da. Der Mann ist gekommen, der die ganze Finsternis, die das Erdreich bedeckt, überwunden hat mit seinem Licht. Unser Reformator Luther hat ein köstliches Wort gesagt über den Sieg Jesu. Ich habe mir das Zitat abgeschrieben. Er schreibt, an Christus hat der Tod die Zähne ausgebissen. Sie sind ihm stumpf und matt geworden. Er kann die Backen nicht mehr auftun. Die Gelenke sind ihm lahm geworden. Das Maul steht ihm weit offen. Er will jedermann fressen, aber er kann den Rachen nicht mehr auftun und beißen. So hat Luther den Sieg Jesu über den Tod geschildert in einer unnachahmlichen Weise. In einer ganz wunderbaren, drastischen Sprache. Der Tod bringt's Maul nimmer zu, er kann immer fressen. Das kann bloß Luther sagen. Ein Missionar stand in Afrika auf dem kleinen Friedhof einer christlichen Missionsgemeinde. Er las die Bibelsprüche auf den Holzkreuzen. Und da stand auf einem Holzkreuz nicht ein Bibelwort, sondern diese seltsame Aussage: Der Tod hat keine Hände. Das ist auch schön ausgedrückt. In der Bildersprache dieser Primitiven: Der Tod hat keine Hände. Der Missionar fragt im Dorf nach: Was ist los mit dem Grab? Wer liegt da drunter? Und dann erzählte man ihm, dass ein afrikanischer Christ, ein Familienvater, seine 17-jährige Tochter, die er sehr lieb hatte, hergeben musste. Sie starb. Und der Vater hat sich damit getröstet, dass der Tod seine Tochter nicht festhalten kann. Und darum schrieb er auf das Holzkreuz: Der Tod hat keine Hände. Das heißt, er kann meine Tochter nicht festhalten. Steht dieses Zeugnis dieses schlichten Afrikaners nicht neben dem Zeugnis Luthers? Der Tod hat sich die Zähne ausgebissen, sagt Luther. Die Gelenke sind lahm geworden. Der Tod hat keine Hände mehr. Er kann die Menschen nicht zurückhalten. Der Tod hat abgewirtschaftet. Der Tod ist zum Krüppel geworden. Über den Starken ist ein Stärker gekommen. Christus hat dem Tod die Macht genommen. Das war das Triumphlied der Gemeinde Jesu vor 1900 Jahren. Und das war das gewaltige Triumphlied dort am 12. Oktober 1964 in der lutherischen Kirche in Sittensen. Christ ist erstanden von der Martha alle. Das war das gewaltige Zeugnis gegen die, die die Auferstehung Jesu Christi abstreiten auf unseren theologischen Kathedern. Dieser Sieg Jesu über den Tod hat das Leben von uns Menschen verändert. Weil wir wissen, die Finsternis, die über der Menschheit lagert, ist an einer Stelle durchbrochen. Durch die Tat Jesu am Kreuz und am Ostermorgen. Die gesamte Weltgeschichte hat eine neue Richtung bekommen. Christus ist der Todesüberwinder. Die Menschheit endet nicht im Chaos. Die Menschheit endet nicht im Dunkel. Sie endet nicht in der Vergessenheit und Finsternis, sondern die Menschheit erlebt die Aufhebung der Todesschranke. Der Sieger über den Tod ist der Erstling unter denen, die der Auferstehung entgegengehen. Und es folgen ihm alle nach, die zu ihm gehören. Damit sind wir bei einem entscheidenden Punkt unseres Lebens. Bei der dritten Aussage, um die es heute Abend geht. Der Sieg Jesu ist da. Daran kann kein Mensch und kein Teufel und kein Theologe rütteln. Der Sieg über den Tod ist gegeben. Das ist ein objektives, heilsgeschichtliches Ereignis. An diesem Ereignis scheiden sich aber die Geister. Man kann an dieser Tatsache des Sieges vorbeileben. Das ist möglich. Dazu brauche ich Ihnen wohl keine Beispiele geben. Es gibt Menschen, die werden 80 Jahre alt und die sagen: Ich bin in meinem Leben ohne Christus ausgekommen, ich will auch ohne Christus sterben. Ich achte eine solche Haltung. Es gibt Atheisten, die das fertigbringen. Und die sagen, ich werde jetzt nicht angesichts des Todes knieweich. Ich will so in den Tod gehen, wie ich gelebt habe. Das ist immerhin Haltung. Eine Haltung, die einem Achtung abnötigt. Ich habe solche Sätze schon gehört. Was sagt uns eine solche Haltung? Man kann am Ostersieg Jesu vorbeileben. Es gibt Menschen, die keinen Zugang haben zu diesem Sieg. Aber es ist eine verhängnisvolle Entscheidung. Es geht in unserem Leben darum, haben wir Zugang oder nicht? Spielt der Sieg Jesu über Sünde und Tod die entscheidende Wende und Rolle in unserem Leben? Wie kann dann das zum Beispiel aussehen, wenn ein Mensch Zugang findet zu diesem Sieg über den Tod? Wenn wir über diese Frage nachdenken, dann könnte ich etwa die Geschichte vom verlorenen Sohn erwähnen. Der verlorene Sohn, der sein Vermögen verludert hat mit Dirnen und mit schlechten Freunden und dann an seine Brust schlägt, oh, ich habe gesündigt, ich will mich aufmachen, meinem Vater sagen, ich habe gesündigt vor dir und dem Himmel, ich bin nicht wert, dass ich dein Sohn heiße. Und er machte sich auf den Weg, er warf sich seinem Vater zu Füßen. Sein Vater hob ihn auf, umarmte ihn. Und was sagte der Vater über den heimgekehrten Sohn? Dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden. Spricht hier der Vater vom leiblichen Tod? Nein, er spricht vom geistlichen Tod. Und dieser geistliche Todeszustand ist überwunden worden durch die Buße, durch die Heimkehr dieses Sohnes. Er war geistlich tot und ist geistlich lebendig geworden. Er hat also die geistliche Todesschranke durch Buße und Umkehr überwunden und durch die Gnade Gottes. Christus hat die leibliche Todesschranke überwunden und die geistliche Todesschranke. Und das dürfen wir im Glauben nacherleben. Dieses Ereignis kann uns geschenkt werden, dass die geistliche Todesschranke in unserem Leben überwunden wird, wie beim verlorenen Sohn. Nun werden Sie mir in Ihrem Herzen sagen, so böse Dinge wie der verlorene Sohn habe ich nicht hinter mir. Der hat sein Geld verludert mit Dirnen. So ein schlechtes Leben habe ich nicht hinter mir. Ihr Freunde, manchmal haben es die großen Sünder leichter, den Weg zur Umkehr zu finden, als die Braven, als die Moralischen, als die Religiösen. Auch wenn wir eine religiöse Einstellung haben, geht es doch darum, dass die geistliche Todesschranke in unserem Leben überwunden wird. Denn ohne das Ereignis der geistlichen Auferstehung gibt es keinen Eingang ins Reich Gottes. Das hat Jesus unmissverständlich dem Theologen Nikodemus gesagt, es sei denn, dass der Mensch von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und wenn diese geistliche Todesschranke in unserem Leben überwunden wird, dann hat der Tod für uns seine Macht verloren. dann sind wir nicht mehr beherrscht vom Grauen des Todes. Dann ist der Tod für uns der Eingang in die Herrlichkeit. Und nun müsste ich vom zweiten Bild des Malers Alfred Redl sprechen. Ich sagte Ihnen in der Einleitung, ich habe zwei Bilder kopiert. Die erste Federzeichnung, der Tod als Würger. Und die zweite Federzeichnung, man sieht eine Turmstube, ein Glockenseil hängt herunter, der Glöckner sitzt im Lehnstuhl, hat die Hände gefaltet, vor ihm liegt die aufgeschlagene Bibel, und der Glöckner ist sanft eingeschlafen, das Fenster ist offen, auf der Fensterbank singt ein Vogel sein Abendlied. Im Hintergrund sieht man die untergehende Sonne, die mit ihren Strahlen die Landschaft vergoldet. Und ans Glockenseil tritt ein anderer, der Tod in der Mönchkutte als Glöckner, der die Betglocke läutet. Das ist das zweite Bild. Darunter schrieb Alfred Redl, der Tod als Freund. Sie mögen sagen, um diese Romantik geht es uns Menschen des 20. Jahrhunderts nicht. Da haben Sie allerdings recht. Um Romantik geht es uns nicht. Um Sentimentalität noch zweimal nicht. Auch nicht um irgendeine Gefühlsduselei. Aber es geht darum, in welcher Gestalt der letzte Bote Gottes uns abholt. Ob er zu uns kommt als der große Würger, der uns abhalftert und fertig macht für die Hölle, oder ob er zu uns kommt als der Bote Gottes, der uns heimholt in den Frieden des Herrn. Der Tod als Würger, der Tod als Freund. Was liegt dazwischen? Die Überwindung der geistlichen Todesschranke. Dazwischen liegt unsere geistliche Auferstehung. Und für diese geistliche Auferstehung gibt es gar keinen Ersatz. Wir haben nichts anzubieten. Es gibt vor Gott keine Schwarzmarktgeschäfte. Es gibt vor Gott keinen religiösen Tauschhandel. Du kannst Gott nicht einmal deinen Taufschein, deinen Konfirmationsschein, deinen Trauschein präsentieren und die Zahl deiner Abendmahlsbesuche und die Zahl deiner Kirchenbesuche und die paar hundert Mark, die du im Leben geopfert hast. Wir haben Gott nichts anzubieten. Was kann ein Mensch geben, dass er seine Seele löse? Gar nichts. Die Jünger fragen einmal ganz erschrocken, Herr, wer kann denn überhaupt noch selig werden? Und was sagt der Herr? Bei den Menschen ist es unmöglich. Haben wir hingehört? Es ist unmöglich in Metzingen, dass einer von uns errettet wird aufgrund seiner eigenen Religiosität und Anständigkeit. Zwischen diesen beiden Formen des Todes steht nicht die kirchliche Tradition, steht nicht die moralische Anständigkeit, auch nicht die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft und zur Freikirche. Zwischen diesen beiden Todesformen steht nur eines, die Überwindung der geistlichen Todesschranke. Die Tat Gottes, die Erneuerung unseres Lebens durch seine Gnade, unsere Bekehrung und Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. Ob Sie das hören wollen oder nicht, mir kommt es nicht aufs Wort Bekehrung an. Die Überwindung der geistlichen Todesschranke ist genau das Gleiche. Wir können andere Worte wählen, andere Begriffe finden. Es geht um die Sache und nicht um die Begriffe. Einer meiner Freunde ist ein alter China-Missionar. Ich habe in meinen Büchern schon ein paar Geschichten von ihm veröffentlicht. Als ganz junger Missionar hat er die Sprache, also das Chinesische, noch nicht beherrscht. Und da wurde sein älterer Missionar, der den Gottesdienst halten sollte, wurde krank. Er rief den Jungen an sein Bett und sagte, du musst heute den Gottesdienst halten. Und da sagte der junge Missionar, erstens kann ich die Sprache noch nicht, ich kann noch gar nicht Chinesisch predigen. Zweitens kann ich mich nicht vorbereiten in einer einzigen Stunde. Ich bin ja noch ein Anfänger. Der Missionar sagt, und ich habe 40 Fieber, du musst ran. Du musst den Gottesdienst halten. Aber es kam noch schrecklicher. Kurz vor dem Gottesdienst kommt ein Mann und sagt ihm, Missionar, eine Räuberbande hockt im Raum, mitsamt ihrem Bandenchef. Die sind gekommen, um dich umzubringen und die Station auszuplündern. Nun hatte der junge Missionar alles, was er brauchte. Soll Chinesisch predigen und kann Chinesisch nicht richtig. Hatte keine Zeit zur Vorbereitung und dazu sitzen noch Banditen im Raum. Predigen Sie da einmal unter diesen Voraussetzungen. Nun, er ging auf seine Knie und betete, Herr Jesus, du musst mir alles geben, was ich brauche. Auch das rechte Wort für diese Kerle. Und er predigte. Und Gott beflügelte seine Sprache. Und er fand Bilder und Gleichnisse, dass diese Räuber davon gepackt wurden. Das ist keine rührselige Geschichte. Ich gebe Ihnen die Adresse von dem Mann, der es erlebt hat. Missionsinspektor Brech, Lage, Lippe. Schreiben Sie ihn an, ob es nicht wahr ist. Er predigt. Nach dem Gottesdienst gehen alle raus und ein Mann bleibt sitzen. Und ein Kirchenältester sagt ihm leise, das ist der Chef, der Bandenchef. Der junge Missionar geht hin und fragt nach seinem Begehr. Und da fragt der Mann, ist das wahr, was du da gesagt hast? Ja. Kann denn dieser Jesus auch einen Menschen lieben wie mich? Ja. Sagt der Missionar, wenn du wüsstest, wer ich bin, würdest du das nicht sagen. Der Missionar sagt, wenn du 10 Menschen umgebracht hättest, würde ich es dennoch sagen. Dann sagt er, 10? Ich habe schon mehr als 100 umgebracht. Den jungen Missionar überlief es kalt. Und er sagte diesem Bandenchef die Botschaft von Christus. Es war eine 3-stündige Aussprache. Und der Bandenchef bekehrt sich. Hat nur einmal in seinem Leben die christliche Botschaft gehört. Und dann nach 3 Stunden sagt dieser Kerl, ich glaube an diesen Christus, ich folge ihm nach. Missionar Brecht sagt zu ihm, ja, da kannst du aber kein Räuber mehr sein. Ja, das weiß ich. Das bin ich ja auch gewesen. Ja, was willst du jetzt tun? Ich gehe morgen früh zum Gouverneur und stelle mich. Brecht sagt, aber dann wirst du ja enthauptet. Die Chinesen machen mit den Räubern kurzen Prozess. Dann sagt er, ich freue mich darüber. Dann komme ich doch zu diesem Jesus, der mich errettet hat. Also eine unglaubliche Reife in so kurzer Zeit. Und er meldete sich am nächsten Tag und wurde enthauptet. Hier hat der Tod sein Grauen verloren. Ein Räuber, ein Raubmörder bekehrt sich bei einer einzigen Christuspredigt und bekommt eine solche Kraft zum Überwinden, dass er sich am nächsten Tag stellt. Ist das nicht ein Stück Herrlichkeit? Ein Stück des Sieges Jesu? Meinen Sie, das wäre sehr schnell gegangen? Ich kenne auch noch eine viel kürzere Geschichte, wo ein Raubmörder den Weg ins Reich Gottes gefunden hat. Und ich meine, Sie wissen sie auch. Wie kurz war dann diese andere Geschichte, die Sie wissen und die ich auch weiß? Es war eine Sache von ein paar Minuten. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Das ging keine 24 Stunden und das ging keine 3 Stunden. Das war eine Sache von 5 Minuten. Wenn die Gnade Gottes uns erreicht, dann ist es eigentlich sehr einfach, den entscheidenden Schritt zu tun. Es ist ein Werk seiner Gnade. Wir können uns das nicht selber schenken. Aber wir haben die offene Tür. Wir dürfen darum bitten. Dieser Sieg über den Tod gehört uns. Gehört dem, der durch die Gnade Gottes die geistliche Todesschranke überwinden darf. Dann verliert der Tod sein Grauen, seine Schrecken. Dann hat die Finsternis aufgehört und das Licht ist angebrochen. Das Licht Jesu, das Licht des neuen Lebens, das Licht des Reiches Gottes. Und an dieser Herrlichkeit dürfen wir teilhaben. Christus hat dem Tod die Macht genommen. Das gäbe ein gewaltiger Triumphgesang unter den Engeln Gottes, wenn heute Abend bei einigen von uns die geistliche Todesschranke überwunden würde. Das kann der Herr Jesus schenken, auch in 5 Minuten. Ich habe das vor 1,5 Jahren in einer ähnlichen Weise erlebt. Ich war an einem Ort Norddeutschlands, hatte nach einem Vortrag eine Reihe von Aussprachen. Es wurde sehr spät und da wurde ich müde. Da kommt noch ein Student in die Sakristei. Herr Pfarrer, haben Sie noch Zeit für mich? Ich sage, erstens bin ich so müde, dass ich kaum noch hinhören kann. Ich wollte gerade jetzt weggehen. Und im Stehen in der Sakristei, in 2 Minuten, sagt mir der Student seine Not. Ich habe nur mit ein paar Worten mit ihm gebetet und habe ihn entlassen und auch vergessen. Jetzt vor ein paar Wochen kommt dieser Student. Herr Pfarrer, erinnern Sie sich noch daran? Damals an jenem Abend in der Sakristei? Ich sage, nein. Ich habe jede Woche so viele neue Gesichter. Ich kann mich praktisch nur noch an das Außerordentliche erinnern. Aber an einzelne seelsorgerliche Aussprachen erinnere ich mich nicht. Dann sagte er, ich bin der Student. Sie wollten schon heimgehen. Und sie sagten mir, ich soll mich kurz fassen. Sie hatten bloß 2 Minuten Zeit. Aber in diesen 2 Minuten ist der Groschen gefallen bei mir. Seither ist Jesus der Herr meines Lebens. Sie können sich vorstellen, wie ich froh war. Meinen Sie, ich hätte das zustande gebracht? Niemals. Wie soll ich als Sünder einem anderen Sünder helfen können? Das ist doch unmöglich. Das hat der Herr Jesus getan. Er kann in 2 Minuten eine 20- oder 40-jährige Lebensgeschichte umkrempeln. Er kann in 2 Minuten die geistliche Todesschranke in unserem Leben überwinden. Schenkt der Heilige Geist, dass das heute Abend bei uns geschieht. Amen. Wir beten. Herr Jesus, du bist da, auch hier im Raum dieser Kirche. Denn du bist ein allgegenwärtiger Herr. Herr, gib doch Gnade, dass diese geistliche Todesschranke bei uns allen überwunden wird. Schenk uns durch deine Kraft, wir sind nicht fähig dazu. Und schenk uns doch in dieser Gemeinde einen geistlichen Aufbruch, ein Erwachen, eine Erweckung. Herr, wir danken dir. Amen.